Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1, Karu Kura. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenhards Geheimnis erzählt.
Der größte Pechvogel aller Zeiten, Teil 2. Pack ihn, schnell, rief eine weibliche Stimme. Er erkannte in ihr die Frau, die er kreuz und quer durch Karu Kura bis in die Unterwelt des Elfenbeinpalasts verfolgt und der er in die Falle gegangen war. Zwei große, grobe Hände versuchten Adels Füße zu packen, bekamen ihn aber nicht richtig zu fassen, da diese vom Schlick glitschig waren und der Mönch in seiner beklemmten Lage verzweifelt mit den Beinen ruderte. Gleichzeitig stemmte er auf der anderen Seite der Wand seine Hände gegen den Putz und drückte sie so fest er konnte nach hinten. Er riss sich zwar die Haut an der Hüfte auf, doch er kam kaum vorwärts. »Dann stech ihn eben ab! Stell dich nicht so an!« sagte die Frau ungeduldig und kalt. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.« »Neptunion, hilf!« schickte Adelf ein Stoßgebet zu einem seiner Götter, der als zuverlässiger Helfer bei allen Arten von Zwangslagen galt, und er stemmte sich mit aller Kraft, die ihm geblieben war, weiter. Und tatsächlich, wie ein Korken aus einer Schaumweinflasche, flutschte er endlich durch die Öffnung in den nächsten Raum hinein, ließ dabei allerdings seine Sandalen zurück. Sofort wälzte er sich herum und kam danach auf den Brücken zu liegen. In der fast vollkommenen Dunkelheit, die nur von dem Licht erhellt wurde, das durch den Durchfluss fiel, tastete er fieberhaft nach einem Gegenstand, den er als Waffe benutzen konnte, falls jemand plante, ihm auf diesem Weg zu folgen. Er traute seiner hartnäckigen Gegnerin, die er jenseits der Mauer schimpfen und wütend hörte, weil er ihr ein weiteres Mal knapp entwischt war, durchaus zu, dass sie, schlank und geschmeidig wie sie war, sein Kunststück nachahmen konnte. Und schon schob sich eine Hand mit einer Pistole durch die Öffnung. Ein schlanker Frauenarm und ein wohlbekannter, in einen nachtblauen Stoff gehüllter Kopf folgten ihm. »Bei Inez brennendem Schwanz!« Er verdoppelte seine Anstrengungen. Hier musste doch irgendein Stein oder noch ein weiteres Eisenrohr am Boden zu finden sein oder etwas anderes, mit dem er sich wehren konnte. Das Haupt seiner Widersacherin drehte sich und nun erblickte sie ihn, ihre Augen blitzten und sie schwenkte die Schusswaffe zu ihm herum. Endlich fanden Adelfs suchende Hände etwas, das er im ersten Moment für einen dicken Ast oder ein Stuhlbein hielt. Er ergriff es mit beiden Händen. Sich aufrichtend holte er aus und schlug zuerst mit aller Kraft gegen den Kopf seiner Gegnerin. Hoffentlich bekam sie die gleichen Kopfschmerzen wie er, seit er vorhin gegen die Wand gerannt war, und dann auf die Hand. Seine provisorische Keule zersplitterte dabei wie morsches Holz, aber sie hatte die gewünschte Wirkung. Die Frau schrie und zog sich eilig zurück. Dabei ließ sie die Pistole fallen. Es löste sich zwar noch ein Schuss, aber er verfehlte den Mönch. Adelf schleuderte den Rest seiner Waffe zur Seite und ergriff die Pistole, die nicht in den kleinen Kanal, der den Raum durchfloss, sondern neben ihm in den Staub gefallen war. »Dem Nächsten, der seinen Kopf zu mir hineinsteckt, dem jage ich eine Kugel in den Schädel.« Adolf beugte sich herab und feuerte einmal durch die Öffnung, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. Er erwartete nicht, jemanden zu treffen, aber eine Stimme heulte sofort auf, nachdem der laute Schuss verklungen war. »Verdammt, er hat mein Bein getroffen!« stöhnte ein Mann. Hektische Geräusche und Fußgescharre waren zu hören, dann wurde es plötzlich drüben still. Adels Verfolger schienen sich etwas zurückgezogen zu haben und ihr weiteres Vorgehen zu beraten. Der Mönch zielte weiterhin auf das Loch zu seinen Füßen, aus dem der Lichtschein ihrer Lampen zu ihm hereindrang. Er hatte sich eine kurze Atempause verschafft, mehr nicht. Eine Atempause, die er ausnutzen musste. Er sah sich um und versuchte, sich schnell einen Überblick von seiner neuen Umgebung zu schaffen. Seine Augen stellten sich langsam auf die unsichere und unzureichende Beleuchtung ein, und er konnte nun einiges von den Dingen um sich herum erkennen. Endlich sah er, was für ein Gegenstand es war, den er gerade als Knüppel missbraucht hatte. Die Entdeckung ließ sein Herz für einen Schlag aussetzen. Es war einer der Oberschenkelknochen eines menschlichen Skeletts gewesen. Der Rest davon saß an eine Wand gelehnt auf dem Boden. Ein makelloser, bleicher Schädel grinste den Mönch aus leeren, schwarzen Augenhöhlen an. Diese menschlichen Überreste mussten schon sehr lange hier in diesem muffigen Kellerraum kauern, denn es hatten sich weder Gewebeteile noch Fetzen der Kleidung erhalten. Doch wie lange sie dort lagen, das vermochten nur Inez Goleme zu sagen, die, wie es im Buch des Baruch hieß, niemals die Sünde eines Menschen vergaßen oder jemals vergaben. Wer konnte schon erraten, wie tief die Katakomben unter dem Palast wirklich reichten und welche Dinge dort im Verlauf der Jahrhunderte oder gar Jahrtausende, seit sie existierten, geschehen waren? Vielleicht stand Adelf hier auch in einem Teil der alten Vorgängerstadt Athini, auf deren Fundamenten Karukora angeblich errichtet worden war. Doch die Einwohner Athinis mussten längst zu Staub zerfallen sein, zerfressen von ihrer Bosheit und ihrer gewaltigen Hitze, die aktiv gewesen war. Das Skelett war sicherlich jüngeren Ursprungs. Aber das war auch schon alles, was der Mönch davon wusste. Er konnte nicht einmal erkennen, ob es einmal ein Mann oder eine Frau gewesen war, auf welche Weise er oder sie ums Leben gekommen war und warum er ausgerechnet hier lag. Aber diese Überreste eines einstmals atmenden, fühlenden, wahrscheinlich von seiner Familie und seinen Freunden geliebten Menschen, hatten Aleph eben gerade noch einmal gerettet und ihn in den Besitz seiner Schusswaffe gebracht, in der noch 4 Kugeln im Lauf steckten. Dankbar schickte der glückliche Mönch ein kurzes Stoßgebet zu seinem höchsten Gott Oberone, der die Seelen der Toten bewahrt, bis sie am nicht mehr allzu fernen Tag von Manis Rückkehr wie aus einem tiefen Schlaf wieder zum Leben erwachen. Adelf konnte erneut die Hoffnung schöpfen, heil aus diesem Labyrinth zu entkommen. Der notorische Pechvogel konnte sein Glück kaum fassen. Er, dem nie etwas gelang, dessen Pläne immer scheiterten und den das Schicksal so oft und so hart geprüft hatte, überlebte heute schon zum 2. Mal durch einen günstigen Zufall. Ein rutschiger Boden und ein von Ratten abgenagter Knochen hatten ihn von dem sicheren Tod bewahrt. Bedeutete dies endlich die lang ersehnte Wende in seinem Leben? Er konnte diesen Gedanken kaum festhalten, so frevelerisch erschien er ihm. Im Kanal auf der anderen Seite der Mauer tat sich wieder etwas und Adel fasste den Griff seiner eroberten Pistole fester. Sollten sie nur kommen? Er fragte sich zusammenhanglos, wie er wohl im Augenblick auf einen Unbeteiligten wirken musste, stinkend, halb nackt und dreckig, die Hüfte und die beiden Oberschenkel aufgekratzt und aus einer Wunde am Schädel blutend, wie er mit irrem Blick mit seiner Waffe auf ein nicht vorhandenes Ziel deutete. Er nahm sich vor, falls er es lebendig hier wieder herausschaffte, dann würde er einen ganzen Tag in der Badewanne verbringen. Und dann vielleicht noch einen. Mönch, komm endlich wieder raus aus deinem Loch, in das du dich wie ein verletzter Fuchs verkrochen hast. Wir wissen, dass du von dort nicht weiterkommst, hörte er erneut die Stimme der schrecklichen Frau. Sie war barsch und befehlsgewohnt. Du sitzt in der Falle. Ohne uns findest du niemals wieder ans Tageslicht und verhungerst wie so viele vor dir auf der Suche nach einem Ausgang. Adelf tauschte einen weiteren Blick mit dem vor ihm sitzenden Skelett, dessen breites Grinsen ihm jetzt sehr spöttisch erschien. Ist es das, was mit dir passiert ist? Murmelte er und fragte sich, ob die Frau recht hatte, ob es aus dem Raum, in den er sich geflüchtet hatte, tatsächlich keinen weiteren Ausgang gab. Noch wollte Adelf nicht aufgeben. Er antwortete im fatalistischen Ton des leidgeprüften Mönchs, der von der Kanzel predigt. Dann, im Namen des Gequälten, soll es so sein. Dies heißt sich Schicksal. Niemand entkommt dem Tod. Wohin ich mich auch wende, er ist immer schon vor mir da. Und seine flache Hand liegt sanft auf meiner Schulter. Aber wenn ich meinen Kopf erneut durch diesen Abfluss strecke, dann packt er mich sofort. Du wirst keinen Augenblick zögern, mir den kahlen Schädel vom Rumpf zu trennen, und ich würde ihn gerne noch eine Weile behalten. Denn ich kenne deine Pläne und ich weiß auch, wer du bist. Du gehörst zu den Assassinen der kalten Hand und hast den Auftrag erhalten, den Regen oder Lamarck zu ermorden, wenn er im nächsten Monat Karukora besucht. Die Frau lachte schrill auf. Es war ein durchdringendes Lachen, es schmerzte in den Ohren wie Kreide, die über Schiefer quietscht. Adelf biss die Zähne zusammen und ihm gefror das Blut in den Adern. Hier war keine menschliche Wärme, kein Erbarmen zu finden. Was mochte diese Frau so weit gebracht haben, dass sie Menschen so gleichgültig mordete, wie er eine lästige Mücke auf seinem Arm erschlug? Du bist ein wortgewandter und auch ein kluger Mann, Mönch aus dem fernen Italmar. Aber du irrst in einer Sache. Ich bin durchaus kein Mitglied der Assassinengilde. Diese ist nur ein Mythos, dessen ich mich bediene. Ich allein bin die kalte Hand. Ich bin Druschba als Sacker, der vergiftete Pfeil aus dem Dunkel, der Tod, den du nicht kommen siehst. Du bist mir zweimal entkommen. Ein drittes Mal wird dies nicht geschehen. Denn als du dich entschieden hast, mir nachzuspüren, hast du selbst über dich gerichtet. Du gehörst mir. Sie schnalzte mit der Zunge, als würde sie einen Leckerbissen vor sich sehen. Werkwer, Tal, wandte sie sich an ihre Komplizen. Offenbar machte es ihr nichts aus, wenn Adelphi ihren Namen erfuhr, so sicher war sie sich. Reißt auf der Stelle diese dumme Mauer ein. Ich will die Sache endlich zu Ende bringen und diesen Mönch tot sehen. Er beginnt mich zu ärgern. Das Ganze dauert schon viel zu lang.
Herrin, erwiderte eine raue Männerstimme, du bist der Kopf, wir sind die Arme, du sprichst und es geschieht. Schwere Schläge von Eisenstangen. Wahrscheinlich waren es die, über die Adelf vorhin gestolpert war und die wohl früher einmal als Gitter für den Durchgang gedient hatten, erschütterten auf einmal in schnellem Rhythmus die dünne Mauer zwischen der niedrigen Kanalröhre und dem Raum, in dem sich der Mönch gerettet hatte. Auf seiner Seite platzten in großen Stücken der Putz von den Wand und lange Staubfahnen wehten herab. Wenn die Mörder der kalten Hand in dieser Wucht weiter auf die Ziegel einschlugen, dann würden sie ihr Werk bald vollbracht haben. Adolf zielte weiterhin verzweifelt auf die schmale Öffnung, durch die er gekrochen war und von deren oberem Rand bei jedem Schlag Mörtel und rotes Mehl rieselten. In den Lichtstrahlen der Lampen tanzte der Dreck. Doch niemand gab sich auf der anderen Seite eine Blöße und ließ unvorsichtigerweise eines seiner Körperteile sehen. Der Mönch sah sich aufmerksam um. Der Durchfluss und das Skelett hatten bisher zu sehr seine Aufmerksamkeit eingefordert, als dass er sich für seine weitere Umgebung interessiert hätte. Der nicht allzu große Raum maß in Länge und Breite etwa 10 Fuß und, soweit der Mönch dies in dem Schummerlicht erkennen konnte, erschien tatsächlich keinen weiteren Ausgang zu besitzen. Die Decke war gut doppelt so hoch wie das Kanalrohr, in dem sich Adels Verfolger schwitzend und fluchend abmühen, durch die Mauer zu brechen und zu ihm durchzudringen. Vom Mittelpunkt der Decke floss aus einem ein wenig herausragenden Rohr ein dünnes Rinnsal Wasser. Es fiel gurgelnd zu Boden, in dessen Zentrum es sich in einer versenkten kleinen Wanne sammelte, um dann durch eine Rinne zur Öffnung zum Kanal abzufließen. Adolf änderte seine Position und stellte sich direkt unter den Wasserstrahl. Er ließ ein wenig von dem Nass in seinen Mund rinnen. Es schmeckte leicht metallisch, aber es war kühl und klar und weckte seine Sinne. Er wischte sich mit der freien Hand übers Gesicht und die Glatze, dann konzentrierte er sich wieder auf seine Suche. Direkt neben dem Skelett entdeckte Adolf die Reste eines vermoderten, in sich zusammengebrochenen Tisches und mehrerer Stühle. Der Haufen Unrat dort hinten in der Ecke konnte einmal eine Pritsche oder ein einfaches Bett gewesen sein. Über dem schimmligen Müll steckte in einem an der Wand befestigten Eisenring der Stumpf einer Fackel, die dem Mönch vor nicht allzu langer Zeit niedergebrannt schien. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Und welchem Zweck diente er? War dies ein Teil der Palastkloaken, die Unterkunft eines Kanalarbeiters oder gar eine Gefängniszelle? Und die Knochen gehörten zu einem armen Gefangenen, der namenlosen Herrscher, der hier einfach eingemauert und vergessen worden war? Aber wenn das stimmte, wo war dann der Eingang, durch den man ihn bereits tot oder noch lebend hereingebracht hatte? Denn es musste einen geben. Es war zwar möglich, dass der Tote auf dem gleichen Weg wie Adel selbst hereingelangt war, aber die verfaulten und sperrigen Möbelstücke waren doch sicher nicht durch den Abfluss in den Raum gekommen. Der Mönch suchte nach Fußspuren auf dem Boden. Doch in dem feuchten Loch hatte sich nur wenig Staub auf den kahlen Steinen gebildet und es war auch zu dunkel, sie genauer zu untersuchen. Trotzdem verließ ihn nicht das unbestimmte Gefühl, dass er durchaus nicht der Erste war, der diese Kammer in der letzten Zeit betreten hatte. Adolf wagte es, für einen kurzen Moment seine Augen zu schließen. Er schickte seine Gabe aus. Zuerst zu der Wand, vor der das Skelett saß, dann zu der ihr Gegenüberliegenden. Obwohl die Angst weiterhin in ihm fraß und die immer bestimmter werdenden Schläge seine Konzentration störten, fühlte er etwas. Eine Unregelmäßigkeit in der stockfleckigen und scheinbar fugenlosen hinteren Mauer. Ja, er war sich sicher. Er hatte gefunden, was er gesucht hatte und wechselte auf die andere Seite des Raumes. Dabei miete er sorgfältig das scharf ausgeschnittene helle Rechteck, das die Lampen seiner Verfolger auf die Granitquader des Bodens warfen. Er nahm die Stelle, die ihm aufgefallen war, genauer in Augenschein. Bisher hatte er es übersehen, aber auch hier befand sich in Hüfthöhe erneut eines der unscheinbaren Diebeszeichen. Es schien aus neuerer Zeit zu stammen und war unsauber mit einem Messer oder Nagel in den Schimmel gekratzt. Aber der Mönch wusste sich auf dem richtigen Weg und nun musste er sich beeilen, den Öffnungsmechanismus des vor ihm verborgenen Eingangs zu finden. Denn bei einem der letzten Schläge war einer der Ziegelsteine, mit denen die Mauer zum Kanal hochgezogen worden war, ein deutlich sichtbares Stück nach vorne gerutscht,
Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern und die Wand würde unter der Belastung zusammenbrechen. Er spürte es in seinem Nacken wie die elektrische Spannung vor einem Gewitter. Hier direkt vor ihm war eine versteckte Tür unter dem Putz, deren Holz von einer Schicht Kalk so gut verborgen war, dass kein Ritz oder Spalt zu sehen war. Und er konnte auch keinen Riegel oder ein Schlüsselloch entdecken. Vielleicht war die Tür ja nur von außen zu öffnen und dies wirklich eine Gefängniszelle, die er nicht von innen verlassen konnte. Blieb ihm nur noch das Symbol der Gilde, das ihm ein wenig Hoffnung schenkte. Adolf berührte es mit seiner freien Hand, denn es war sicher nicht ohne Grund ausgerechnet an dieser Stelle angebracht worden. Er klopfte mit den Knöcheln gegen das Diebeszeichen, kratzte daran. Seine Gabe meldete sich. Unter dem Putz schien sich eine metallene, gerade mal handgroße Platte zu befinden. Sie war aus Kupfer, wenn Adolf sich auf die Einflüsterung seines Sinnes verlassen konnte. Er verstärkte den Druck auf diese Stelle und sie gab tatsächlich nach. Adolf hörte ein Geräusch, als würde eine Feder einrasten, dann bildete sich plötzlich aus dem Nichts eine schmale Bruchlinie auf der Wand, die ein großes Rechteck einrahmte. Der Mönch presste sich mit der Schulter dagegen und die verborgene Tür schwang knirschend, aber ohne weiteren Widerstand nach außen, gab den Blick frei auf einen durch in regelmäßigen Abständen angebrachte Gaslampen beleuchteten Korridor, dessen gefliester Boden vollkommen staubfrei war und der offenbar häufiger begangen wurde. Adolf kniff wegen der plötzlichen Helligkeit, die durch den Türrahmen in den Raum drang, die Augen zusammen. Heiße und trockene, aber frische Luft und der Geruch nach Dung und Speisen drang ihm in die Nase. Er musste niesen. »Ja, da wollen wir nicht«, rief eine Stimme in seinem Rücken. Gleichzeitig brachen einige Ziegelsteine aus der malträtierten Wand hinter ihm und fielen polternd und zerberstend auf den Boden. »Er hat den Ausgang gefunden! Wie ist ihm das gelungen?« Adolf drehte den Kopf und schoss ungezielt. Die Kugel traf die Ziegelsteinmauer knapp neben dem neu entstandenen Durchbruch, durch den ein grimmiges und bärtiges Männergesicht hereinspähte. Es wurde sofort zurückgezogen. Das war seine Chance. Jetzt konnte Adolf fliehen. Doch er blieb in dem Türrahmen zur Freiheit stehen. In diesem Aufzug konnte er unmöglich ins Freie und plötzlich mitten im Elfenbeinpalast auftauchen. Man würde ihn ungehört ins Hospiz für Geisteskranke stecken, das auf der kleinen Insel Dharma direkt vor der Mündung des Marat ins Südmeer stand. Er sah seine Kutte auf dem Boden liegen. Der Mönch zögerte nur kurz, dann machte er einen Schritt von der rettenden Tür weg und griff nach dem grauen Kleidungsstück, das ihm in diesem Moment wie eine schützende Rüstung erschien. Das raue Büßerhemd ließ er liegen. Doch dieses Zögern war ein Fehler gewesen. Ein weiterer Schuss fiel, und diesmal stammte er nicht aus der Pistole des Mönchs, sondern aus einer langläufigen Flinte, die durch die Lücke geschoben worden war. Und dieser Schuss traf. Adolf fühlte einen plötzlichen, heißen Schmerz in der Leistengegend und taumelte zurück, als wäre er geschlagen worden. Gleichzeitig verfeuerte er blindlings und verzweifelt seine beiden letzten Kugeln. Während ihm das Gegenfeuer um die Ohren flog, rannte er durch die offene Tür und ließ sie hinter sich einschnappen. Sie schloss so perfekt mit der Holzverkleidung des Korridors ab, als habe sie sich in Luft aufgelöst. Niemand, der den Korridor hinunterging und nicht wusste, dass hier ein verborgener Durchgang war, konnte ihn zufällig entdecken. Adolf spürte die Einschläge der Kugeln seiner Gegner in dem Holz, gegen das er sich erschöpft und verzweifelt lehnte, aber sie vermochten es nicht zu durchdringen. Der Mönch schüttelte den Kopf. Die Welt drehte sich vor seinen Augen. Ihm war schwindlig und schlecht. Aber er musste weiter, wenn er dieses Abenteuer mit heiler Haut überleben wollte. Hier gab es für ihn kein weiteres Bleiben. Er warf sich seine vom Schmutz starre und zerschnittene Kutte über und lief los, willkürlich nach rechts, wo er am Ende des türlosen Ganges eine Treppe, die nach oben führte, erkannte. Hoffentlich führte sie zu einem bewohnten Teil dieses Gebäudes. Er rannte zu ihr hin und warf dabei besorgt einen Blick über die Schulter. Noch war niemand von seinen Gegnern zu sehen. Wenn sie ihm weiter folgen wollten, und daran zweifelte er keinen Augenblick, dann mussten sie erst einmal den Durchbruch vergrößern, und das würde noch etwas Zeit benötigen. Dies war Adolfs große und wahrscheinlich einzige Chance, ihn endgültig zu entkommen. Er hätte sich zwar am liebsten auf den Boden gelegt und ein wenig ausgeruht, aber er atmete entschlossen einmal tief ein und stürzte die lange, leicht gewundene Treppe empor. Erst an ihrem oberen Ende, wo von einem kurzen Entree mehrere kunstvoll gefertigte und mit feinen Intarsienarbeiten geschmückte Türen abgingen, erlaubte er es sich, stehen zu bleiben und zu warten, bis sich sein rasender Puls wieder ein wenig beruhigt hatte. »Du hast es fast geschafft«, Adolf sprach sich selbst Mut zu,
denn er erkannte an seiner Umgebung, dass er sich in der Sicherheit des elfenbeinernen Palastes der Herrscher von Karukora befand. Bei seinem Antrittsbesuch als Botschafter war er freilich nicht durch diesen Teil des nahezu unüberschaubaren und äußerst verwinkelten Herrschersitzes und dem Generationen von Namenlosen gebaut hatten gekommen. Aber er kannte an den verspielten Stuckaturen der Decke und an den fein gestalteten goldfarbenen Türen, dass er wohl nicht mehr weit vom großen Thronsaal aus der Unterwelt aufgetaucht war. Seine Flucht hatte ihn tatsächlich durch einen geheimen Eingang, den außer den Dieben und seinen Verfolgern wahrscheinlich niemand kannte, durch die Kloaken unter dicken Mauern, verschlossenen und gut bewachten Toren hindurch direkt ins Zentrum der Macht geführt. Sicherlich würde er gleich auf jemanden stoßen, der ihm helfen konnte, vielleicht auf einen Palastbediensteten oder einen der Elitesoldaten des Namenlosen, die man Treuwächter nannte und ihre Kasernen im Südflügel des Palastes hatten. Alles würde gut werden. Der Mönch machte einen Schritt und stöhnte überrascht auf. Erst jetzt spürte er wieder den glühenden Schmerz, den die Kugel seines Feindes vorhin in seine Seite getrieben hatte. Von der Stärke des Schmerzes überwältigt, schwankte er und keuchte auf. Er sah ängstlich an sich herab. Ein zum Fürchten großer, feuchter und tiefroter Fleck hatte sich in der kurzen Zeit auf seiner Kutte gebildet. Von der Lendengegend rann warmes Blut über einen Oberschenkel und tropfte auf den Boden. Adelf erschrak bei dem Anblick. Er war viel ernsthafter verletzt, als er im ersten Moment geglaubt hatte. Vorsichtig fasste er unter seine Kutte und an die Wunde. Als er seine Hand zurückzog, war sie voller Blut. Kurz entschlossen riss er den rechten Ärmel seines Überwurfs direkt an der Schulter ab, machte einen Knoten in ihn und band ihn anschließend wie einen Gürtel direkt über der Verletzung fest um seine Taille. Der aufbrandende Schmerz ließ ihn schreien. Dieser provisorische Verband mochte die Blutung vielleicht etwas verringern, aber als ein auch ein wenig in den Heilkünsten ausgebildeter Mönch war ihm klar, wie wenig diese Maßnahme ausrichten konnte. Seine Schusswunde musste sofort versorgt werden, wenn er nicht innerhalb kürzester Zeit verbluten wollte. Ihm wurde erneut schwindlig und er musste sich am Handlauf der Treppe abstützen. Er konnte nicht sagen, wie lange er dort lehnte und die bei seinem Meister Josephar gelernten Mantras flüsterte, die seinen Geist banden, den rasenden Puls beruhigen und seinen Willen stärken sollten. Um Atem ringend kämpfte Adelf verbissen gegen den Schmerz an, der in Wellen durch seinen Körper jagte. Doch langsam gewöhnte er sich an den Zustand und wagte es, sich wieder zu bewegen. Da hörte er vom Fuß der Treppe her zornige Stimmen, die zu ihm empordrangen. Zwei Männer und eine Frau trieben sich gegenseitig zur Eile an. Adelf erkannte sie sofort. Das durfte doch nicht wahr sein. Er hatte seine Verfolger noch immer nicht abgeschüttelt. Der Mönch sah nach Fassung suchend, wie sein berühmtes Pechbrav mit dem Schwanz wedelnd zu ihm zurückkehrte, ganz wie ein treuer Hund, den er mit einem Wurf eines Stöckchens von sich fortgelockt hatte. Hastige Schritte kamen die Stufen hochgepolstert. Verzweifelt humpelte Adelf von dem oberen Treppenabsatz in das kleine Entree und rüttelte an der ersten Tür zu seiner Linken. Sie war verschlossen. Er versuchte die nächste. Auch sie war abgesperrt. Erst die dritte, die der Treppe gegenüber lag, ließ sich öffnen. Ein weiterer, vollkommen leerer Korridor mit einer Tür an der anderen Seite tat sich vor ihm auf. Er unterschied sich von den Gängen, durch die er bisher gewandert war, nur durch einen farbenfrohen Teppich, der hier die Fliesen bedeckte. »Bei Oberone! Irgendwo in diesem riesigen Palast muss es doch eine lebende Seele geben!« rief er verzweifelt. Der Weg, diesen weiteren Korridor hinunter, erschien Adelf endlos. Aber es gab für ihn kein Zurück, denn obwohl er sich das sicher nur einbildete, vermochte er schon den todverheißenden Atem der kalten Hand in seinen Nacken zu spüren. Er biss die Zähne zusammen und rannte mehr stolpernd als laufend los. Er fiel am anderen Ende durch die nur angelehnte Tür. Sein Gebet wurde von seinem Gott erhört. Allerdings erfüllen Götter Wünsche nie auf die Weise, wie sie eigentlich vom Flehenden gedacht sind. Der Mönch prallte mit der Tür gegen einen überraschten Soldat der Treuwacht, der den Eingang auf der anderen Seite mit einer traditionellen Pike bewaffnet bewacht hatte und nun mit Adelf gemeinsam zu Boden stürzte. Adelf war trotz seiner schweren Verletzung als erster wieder auf den Beinen, denn er war über dem Soldaten zu liegen gekommen. Schwankend stand er vor dem Treuwächter, der wie ein Skarabäus auf dem Bodenfliesen zappelte und dann aus voller Kraft »Alarm, ein Eindringling!« brüllte. Gleichzeitig versuchte der halb betäubte Soldat, seine Waffe zu erreichen, die ihm bei dem Sturz entglitten war. Adelf erkannte, dass er hier keine Hilfe erwarten konnte und hielt sich nicht weiter mit ihm auf. Er humpelte weiter, eine breite, mit wertvollen Teppichen ausgelegte Vorhalle hinunter, die er wiedererkannte.
Hier war er schon einmal gewesen. »Hinter mir! Die kalte Hand! Sie ist in den Palast eingedrungen!« rief er noch dem Treuwächter in seinem Rücken zu. Dann war er um eine Ecke und stolperte direkt in eine Ansammlung von vielleicht einem Dutzend Höflingen, die entsetzt vor ihm zurückwichen. Alle standen sie vor einem weit geöffneten, zweiflügeligen Portal. Der Mönch war hindurch, bevor die überrumpelten Wachen rechts und links des Eingangs eingreifen oder auch nur ihre Piken abwehrend senken konnten. Und dann stand Adelf direkt im kreisrunden, in mildes Rosa getauchten Thronsaal, in dem der Namenlose mit seiner goldenen Maske vor dem Gesicht gerade Audienz hielt. Adelf war es plötzlich, als würde sich der Moment wie bei einem Blick in einen Zerrspiegel verlangsamen, als würde er in ein Becken mit klarem Wasser eintauchen und an dessen Grund die Augen öffnen. Seltsam verschoben und sich gleichzeitig ins Endlose ausweitend, lag seine Umgebung vor ihm und er hatte alle Zeit der Welt, sie genau zu betrachten. Während alle wie erstarrt wirkten, erfasste er mit staunendem Blick und mit ihm selbst überraschender Ruhe die Situation, in der er sich befand. Er musste auf die anderen durchaus grotesk wirken, denn schließlich sah er einem Gespenst gleich, das wie aus einem Märchen gekommen ist, um die Lebenden vor den Schrecken der Verdammnis zu warnen. Ihn wunderte, dass niemand lachte. Nur wenige Schritte vor dem Mönch saß erhöht auf einem Haus von weicher Kissen der noch sehr jung wirkende und unter der Maske im Augenblick käsebleich werdende Unterwerfer. Ein Stück hinter dem allmächtigen Herrscher von Karukora ragte der massive, ebenhölzerne Falkenthron wie eine bedrohliche Gewitterwolke in die Höhe. Er war leer, denn auf ihm nahm der Herrscher nur an Gerichtstagen und anlässlich hoher Staatsfeierlichkeiten Platz. Rechts neben dem Namenlosen stand eine kleine, auf Adelf lächerlich wirkende Gestalt, die einen viel zu großen Turban trug, in dem ein einzelner Jade brillant funkelte. Auf seiner anderen Seite verbeugte sich eben ein fetter und wichtig tuerischer Beschnittener vor seinem Herrn. Das waren der machtgierige Wesir Ömer Sutt und der Seneschall des Unterwerfers, dessen Namen Adelf gerade entfallen war. Dies waren die mächtigsten Männer Karukoras und die engsten Vertrauten des Namenlosen. Alle drei sperrten vor Überraschung langsam den Mund auf und starrten den überraschten Besucher zu einer Reaktion unfähig an. Allein der Wesir kniff nach einer Schrecksekunde die Augen zusammen und machte einen vorsichtigen Schritt zur Seite. »Wachen!« rief der Namenlose. »Schützt euren Herrn!« »Keine Angst«, krächzte Adelf, der plötzlich auch Blut auf seiner Zunge schmeckte. Er hob beschwichtigend die Arme. Dabei merkte er, dass er noch immer die leergeschossene Pistole in der Hand hielt. Er fragte sich, warum er sie die ganze Zeit über behalten hatte. »Eine Waffe! Dieser Wahnsinnige hat eine Waffe!« schrie der Seneschall in Panik und suchte Deckung hinter seinem noch immer wie erstarrten Herrscher. »Nein, das ich...« setzte Adelf zu einer hilflosen Erklärung an und verstummte dann, denn er konnte plötzlich nicht mehr richtig atmen. Es fühlte sich an, als hätte sich ein Bleigewicht auf seine Lungen gelegt. Er senkte resigniert seine Arme und ließ die Pistole endlich fallen. Etwas war anders, war von einem Moment zum anderen mit ihm geschehen. Er sah an sich herab und erblickte die blutige, fast ein Fuß lange Spitze einer Pike, die an seiner rechten Seite aus seinem Brustkorb heraus in die Luft ragte. Ein bitteres Lächeln umspielte seine Lippen. »Nun hat er mich doch noch eingeholt, mein Tod«, dachte er bedauernd, aber ohne Selbstmitleid. All das Davonlaufen war vergeblich gewesen, nur ein Spiel, das der Tod wahrscheinlich genossen hatte. Langsam sank der Mönch in die Knie und allein die Lanze, die eine der Wachen hinter ihm von hinten durch seinen Leib getrieben hatte, hielt seinen Oberkörper noch für einen Moment aufrecht. Sein verschleierter Blick fiel auf den monströsen Thron im Rücken des Unterwerfers, in die furchteinflößende Hinterlassenschaft aus einer fernen, beinahe vergessenen Zeit. Die Rückenlehne stellte einen Raubvogel dar, der gerade die Flügel öffnete, um den Himmel über der Wüste zu erobern. »Ein letztes Mal«, sandte Adelf von Süderball, akkreditierter Botschafter des Mönchsstaats Italmar am Hofe Karakorus, gelehrter Spion und größter Pechvogel seiner Zeit, seine Gabe aus, denn er hatte eine mächtige Ahnung empfangen. Ihm war, als spräche der Thron mit ihm, dort, unter den geschnitzten Klauen des Falken. Dort war seit langer Zeit in dem uralten Holz etwas versteckt. Ja, er sah es. Dort lag ein Überbleibsel der Vorgänge in einem Geheimfach verborgen, spürte er überrascht. Und dieses Relikt war wichtig, denn es konnte die Welt verändern, sie zu einem besseren Ort machen. Er hätte das gerne noch jemandem mitgeteilt, doch aus seinem Mund quoll nur noch blutiger Schaum. Dann fühlte Adelf nichts mehr.
Ende des zweiten Teils des Prologs »Der größte Pechvogel seiner Zeit«. Fortsetzung folgt. Dies war Teil 2 meines Hörbuchs Karakoro, gesprochen von Nikolaus Klammer. Die wunderbare Musik stammt von Heinz Christian.